Wir wollen heute Morgen weitermachen in dem Studium des Sacharja-Buches aus dem Alten Testament. Und heute wollen wir uns mit der zweiten Vision beschäftigen, die wir in Kapitel 2 vorfinden. Wenn ihr eine englische Übersetzung habt, dann ist es immer noch Kapitel 1. Ihr müsst, warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber in englischen Übersetzungen gehört das noch zu Kapitel 1, diese zweite Vision. Als Schriftlesung möchte ich uns aber vor der Predigt eine neutestamentliche Stelle lesen aus Apostelgeschichte 17. Und ich möchte diese Stelle lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Die neue Genfer Übersetzung ist eigentlich, ich würde denken, schon fast eine Übertragung. Sie übersetzt richtig, aber nicht die Worte als solches, sondern das Verständnis, die Gedanken. Und an dieser Stelle, die ich jetzt zitieren werde, aus der neuen Genfer Übersetzung, achtet einmal drauf, wie diese Übersetzung die Dinge, die wir eigentlich wahrscheinlich sehr gut kennen, für uns ans Licht bringt. Ja, ich fange ab Vers 24 an. Und hier handelt es sich um die Predigt des Apostel Paulus, die er in Athen gehalten hat. Ja, wir erinnern uns an die Geschichte, er ist nach Athen gegangen und dann sieht er all diese Götzenbilder und ist erschrocken, ja, welch Ausmaß des Götzendienstes eigentlich in dieser Kultur doch zu finden ist. Und hier darf er nun eine Predigt halten auf dem Areopag, ja, und das ist ein Teil aus seiner Predigt und hier werden uns wunderbare Realitäten aufgezeigt. Ja? Vers 24, er sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was drin ist, geschaffen hat. So, die Griechen haben auch ihre Götter gehabt, die dann zuständig waren für das und jenes, einer für Feuer, einer für das und so weiter. Und der Apostel Paulus sagt, mein Gott, den Gott, den ich predige, der hat alles geschaffen. Er ist der Herr über Himmel und Erde und er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Gott hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Ja, dieser Bibelabschnitt spricht von der klaren Souveränität Gottes und ich möchte in besonderer Weise das unterstreichen, was wir eben gelesen haben, dass Gott bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen soll. Ja? Und das ist genau die Richtung, die wir gemeinsam auch heute einschlagen werden, wenn wir über die zweite Vision nachdenken aus Sacharja. Jetzt wollen wir aufschlagen, Sacharja 2, 1 bis 4. Ich lese uns diesen Text. Sacharja schreibt, und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Er sagte zu mir, es sind die Hörner, die Juda, Israel und Jerusalem, zerstreut haben. Soweit zunächst einmal der Text. Wir wollen aber die Verse 3 und 4 auch gemeinsam anschauen. Lass mich ganz kurz wiederholen, was wir bis jetzt gemeinsam herausgefunden haben, studierend das erste Kapitel aus dem Sacharja-Buch. Nach dem Fall des Babylonischen Reiches um 539 vor Christus kamen die Medo-Perser an die Macht. Ja, das Babylonische Reich, das seinerzeit sehr machtvoll gewesen ist. Ja, es war absolut die Autorität, der damals bekannten Welt. Und es war eigentlich undenkbar, dass dieses Reich zerfallen würde, dass jemand das Reich einnimmt, aber so ist es geschehen. Babylon ist gefallen, das Medo-Persische Reich kam an die Macht und der persische Herrscher, Kyros der Große, er hat es erlaubt, den gefangenen Juden, die seinerzeit von Babylon nach Babel verschleppt worden sind, er hat es erlaubt, den Juden zurückzukehren. Ja, und nicht nur das, wir wissen auch, lesend die Heilige Schrift, dass er diese Rückkehr praktisch finanziert hat. Ja, und nicht nur das, er hat auch dafür gesorgt, dass genug Finanzen da sind zum Wiederaufbau des Tempels und auch der Stadt Jerusalem. Und so war es auch, dass ungefähr 50.000 Juden sich dann auf den Weg gemacht haben, zurück in das Land der Verheißung, in das Land ihrer Väter. Interessanterweise aber ist ein großer Teil zurückgeblieben in Babylon. Sie haben sich eingelebt, ihnen hat es da gut gefallen, sie haben ein bequemes Leben gehabt, sie wollten auf jeden Fall nicht zurückgehen. Aber unter diesen 50.000, die zurückgegangen sind, waren dann auch unter anderem der Prophet Haggai und der Prophet Zacharia. So, als die Zurückgekehrten dann nach Jerusalem zurückgekommen sind, nach Israel zurückgekommen sind, dann haben sie den Ausmaß der Zerstörung gesehen. Aber sie haben sich nicht entmutigen lassen, sie gingen mit frischer Kraft in den Wiederaufbau und so haben sie angefangen, den Tempel wieder aufzubauen und natürlich auch die Mauer um Jerusalem herum. Aber nach einer Zeit des Widerstandes, Feinde kamen, haben sie bedroht und manche andere Dinge auch gemacht. Sie haben Briefe geschrieben an Kyros und haben die Juden beschuldigt, dies und das, dass sie dies und das beabsichtigen zu machen. Und auch aufgrund der inneren Gleichgültigkeit haben die Juden dann den Bau des Tempels eingestellt, ja, haben keinen Sinn mehr gesehen, den Tempel weiterzubauen. Sie waren entmutigt. Und dann 16, wir stellen uns das immer so vor, dass eins nach dem anderen geschehen ist, dass an einem Tag sie entmutigt waren, am anderen Tag waren sie mutig wieder drangegangen. Es sind 16 Jahre vergangen, nachdem sie den Wiederaufbau gestoppt haben. 16 Jahre. Ja? Und nach diesen 16 Jahren, Gott hat Geduld mit dem Volk gehabt, hat ihnen 16 Jahre zum Überdenken gegeben. Aber nach 16 Jahren hat er nun den Prophet Haggai und Zacharia, ich habe aus zwei Namen einen gemacht, ja? Haggai und Zacharia beauftragt, die Juden zu Buße zu rufen und sie wieder zu ermutigen zum Wiederaufbau. Ja? Und Zacharia predigte Buße und Umkehr dem Volk. Das ist, was wir in Kapitel 1 festgestellt haben. Und wir lesen auch in Kapitel 1, dass tatsächlich eine Wiederbesinnung stattgefunden hat. Ja, dass die Juden sich wieder zu Gott aufgemacht haben, Buße getan haben und dann auch natürlich den Mut hatten, weiter zu bauen. Und sage und schreibe, und ich springe wieder vor, in nur 4 Jahren haben sie den Tempel dann fertiggestellt. Ja, das ist außerordentlich. Die haben keine gewaltigen Maschinen gehabt wie wir heute. In 4 Jahren konnten sie dann aber mit dieser Ermutigung Gottes, ja, nachdem sie Buße getan haben, den Tempel wiederherstellen. So, wir befinden uns in unserem Studium, also zwischen dieser Zeit, wo die Erweckung stattgefunden hat und kurz bevor sie anfingen, den Tempel zu bauen. Es ist genau diese Zeit dazwischen, ja, wo dem Propheten Zacharia von Gott 8 Visionen gegeben werden, die ganz klar von der Zukunftshoffnung Israels sprechen. Und diese Visionen sind nicht nur für den Propheten allein, sondern sie waren für das Volk gedacht. Ja, es sollte ihnen eine neue Perspektive, eine Ermutigung sein in ihrem Dienst, während sie eben den Tempel wieder aufbauen und dann auch die Stadt Jerusalem. Die erste Vision, das haben wir uns angeschaut, darüber gesprochen. In der ersten Vision begegnet uns der Engel des Herrn. Und wir haben gesagt, der Engel des Herrn in dem Alten Testament ist niemand anders als Jesus Christus, bevor er ins Fleisch kam. Ja? Heute machen wir weiter mit der Vision der vier Hörner und der vier Schmiede. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ihr den ersten Vers liest und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da waren vier Hörner. Könnt ihr was mit Hörnern anfangen? Ja? Ist nicht so einfach. Für uns, wir haben nicht allzu viel mit Hörnern zu tun. Horn, was ist ein Horn? Vielleicht ein Musikinstrument, ja? Aber von der Bibel her ist es sehr, sehr einfach zu erklären, was ein Horn ist oder wofür ein Horn oder das Horn symbolisch steht. Es ist ein Symbol der Stärke, es ist ein Symbol der Macht und auf die man dann stolz ist. Ja? So, das wissen zum Beispiel die Widder ganz genau. Ja, die haben diese mächtigen Hörner auf ihrem Schädel und die setzen die Hörner auch ein. Und dann, wenn man schon schaut, wie ein Widder sich bewegt, so stolz, ja, dann weiß man, aha, der ist stolz auf eben seine Hörner, seine Macht, ja, die er hat. Unser Freund Oleg hat seinerzeit Schäfchen gezüchtet. Und das ist für mich ein Widerspruch. Oleg ist ein, er isst kein Fleisch, ja, aber züchtet Schäfchen, ja. Wie auch immer. Und unter seinen Schäfchen war auch ein Widder in dem Gehege. Und jedes Mal, Oleg hat uns das erzählt als Männer, wenn er in das Gehege kam, dem Widder hat das nicht gefallen. Das war sein Gebiet. Ja? Und so hat er dem Oleg auch versucht, Angst einzujagen. Ja, der kam da so und hat ihn angestoßen. Der Oleg hat sich nichts dabei gedacht. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er ist in das Gehege gegangen und dann ist ihm was runtergefallen und er hat nicht aufgepasst und er hat sich gebückt. Ja, und für den Widder war das eine Herausforderung. Ja, der hat das gesehen und da hat er Anlauf genommen und voll gegen den Oleg gelaufen. Ja, ihr Lieben, wenn das von hinten passiert wäre, dann hast du noch ein bisschen Kissen da, nicht? Aber er ist gegen seinen Kopf gelaufen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, was mit Oleg passiert ist. Der lag da, alle vier von sich gestreckt und war für einige Zeit, er hatte Besinnung verloren. Und dann wacht er auf, dort liegend auf der Wiese, und er wusste genau, was ihm passiert ist. Und dann steht er auf, der war so böse gewesen, der hat den Bock gepackt an den Hörnern und hat mit einer Faust ihm auf den Schädel geschlagen. Das war keine gute Idee. Ja, dabei hat er sich den Finger angebrochen. Ein Schädel von so einem Bock, ja, da nutzt die Faust auch nichts. So, aber das ist eben der Hinweis, den ich machen wollte. Ja. Solch ein Tier wie ein Widder, ja, Sie wissen genau um die Bedeutung des Horns, oder es zeigt uns, was die Bedeutung des Horns ist. Es ist ein Symbol der Macht und der Stärke. Und natürlich, wenn man Autorität hat, Macht hat, Stärke hat, dann wird man auch automatisch stolz. Ja. Und das ist das, was wir hier lesen in Vers 1 in Sacharja 2. Dem Leser wird einfach gesagt, dass Sacharja hier eine Vision kriegt von sehr starken, vier starken Nationen. Ja, das ist das, was er sieht. Und interessanterweise im Targum ist die aramäische Übersetzung des Alten Testaments, wird anstatt des Wortes Horn das Wort Königreich oder Königreiche gebraucht. Ja, er sieht vier Königreiche. Naja, dann ist für uns natürlich auch einfacher zu verstehen, was gemeint ist. Ja, das ist gemeint. Dem Sacharja werden vier Nationen, starke Nationen gezeigt. Und wir können fragen, na und, was ist mit diesen Nationen? Vers 2 erklärt uns das. Der Engel selbst erklärt uns das. Schaut einmal. Und das ist wichtig, was wir lesen. Sacharja sagt, ich fragte den Engel. So, er wusste von sich aus nicht, was diese vier Nationen nur bedeuten, Königreiche bedeuten. So, deshalb geht er zum Engel und er fragt Engel, ja, diesen Engel, was bedeuten diese? Achtet drauf, er fragt nicht, wer sind diese, sondern was bedeuten diese? Ja? Und hier spricht der Engel, er sagt, das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Ja? Bevor ich noch auf die Erklärung dessen komme, was der Engel andeutet, will ich uns darauf aufmerksam machen, dass Sacharja nicht zu stolz ist zu fragen. Sehen wir das? Er fragt. Und ihr Lieben, das ist, wo das Lernen wirklich beginnt. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, wir müssen Fragen stellen. Wenn wir nicht fragen, wir werden kaum etwas lernen. Ja? Wenn wir denken, oh, ich weiß schon alles, ja, von Kindesbein habe ich die Schrift gelesen, und dann lesen wir drüber und stellen keine Fragen, zum Beispiel in unserer stillen Zeit, ist nicht gut, bleibt nicht viel hängen. Kennt von euch jemand den Namen Tövs? J.J. Tövs. J.J. Tövs, großer Mann. Er war Professor für, ich glaube, Neues Testament oder Altes, das kann mich nicht mehr erinnern. Übrigens, J.J. Tövs hat mich getauft seinerzeit. J.J. Tövs, ich kann mich an eine Predigt, an vieles kann ich mich nicht erinnern. Ihr Lieben, ich vergesse, es ist unheimlich. Aber an eine Predigt kann ich mich erinnern. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte, Mensch, der nach 40 Jahren, der war schon in seinen 70ern. Er kam nach vorne und hat gepredigt und hat Folgendes gesagt, dass nach 40 Jahren des Studiums der Bibel, und er war Professor, er war Doktor, er hat an Bibelschulen unterrichtet, an Seminaren unterrichtet, er hat Gemeindearbeit gemacht, wer weiß wie lange. Er sagt, nach 40 Jahren des Studiums der Bibel kommt es mir vor, als würde ich die Bibel nur ankratzen. Und ich dachte, ich saß da und ich dachte, das kann doch nicht sein. 40 Jahre, du musst die Bibel auswendig kennen. Aber er hat recht. Er hat recht. Da ist so viel drin, ihr Lieben, an Inhalt. Und unser Problem ist es, oder unsere Nachlässigkeit ist es, dass wir nie gelernt haben, die richtigen Fragen zu stellen. Genau wie dieser Prophet Sacharja, der nun kommt und den Engel fragt. Übrigens, und das ist eine gute Lektion oder ein Bild, wir erinnern uns an die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ja? Und eines Tages, als sie gemeckert haben, dass sie zu wenig zu essen haben, fällt etwas vom Himmel. Ja, wir wissen genau, wovon ich spreche. Ja, und die Juden oder die Israeliten haben gefragt, die wussten nicht, was das ist. Die fragten, was ist das? Was ist das? Und das Wort für was ist das, für diese Frage, was ist das, ist Manu. Und daraus kommt das Wort Manna. Ja, das Brot vom Himmel. Und genauso ist das mit uns. Es ist ein Bild für uns. Wir werden auch von diesem himmlischen Manna, das das Wort Gottes ist, gespeist, Tag für Tag. Wir müssen aber lernen, die richtigen Fragen zu stellen, immer und immer wieder. Ja, das ist, wo das Lernen wirklich beginnt, wenn wir Fragen stellen. So, Sacharja, der Prophet, stellt diese Frage. Und wie gesagt, das Bemerkenswerte ist, dass Sacharja nicht fragt, naja, wer sind denn diese vier? Er sagt, was ist ihre Funktion? Was ist die Funktion dieser Königreiche? Und genau auf diese Frage geht auch der Engel ein, wenn er sagt, aha, das sind die vier Nationen, die Israel und Juda und Jerusalem zerstreut haben. Ah, das ist die Erklärung. Das ist ein Hinweis hier, der uns gegeben wird, dass hier genau von den vier Nationen die Rede ist, die seinerzeit der König Nebukadnezar gesehen hat. Erinnert ihr euch an seinen Traum? Ja? Und er sieht diese Statue mit dem goldenen Haupt, das Babylon ist und so weiter und so weiter. Das sind vier Reiche, die uns aufgezeigt werden. Und dann kommt das fünfte Reich. Ja? Und das ist das Reich des Messias, das alle anderen wegfegt. Und auch in Kapitel 7 ist es genauso. Dem Daniel wird auch eine Vision gegeben, genauso von diesen vier Reichen, die dann nicht ein Edelmetall, von einem Edelmetall symbolisiert werden, sondern von diesen sehr schrecklichen Tieren. Ja? Das sind die vier Reiche gewesen, die Juda und Israel zerstreut haben und eigentlich zu diesem Zeitpunkt, als der Sacharja die Vision kriegt, noch zerstreuen werden. Von Römern war noch keine Rede gewesen. Ja? So, es ist auch prophetisch gesehen ein Hinweis darauf, was mit den Juden geschehen wird, wenn die Römer kommen und dann 70 nach Christus ja, Jerusalem niedermachen und dann die Juden in aller Welt zerstreut werden. So, Sacharja sieht ungefähr 80 Jahre später, nachdem Daniel diese Vision hatte und Nebukadnezar diesen Traum hatte, genau dasselbe, was sie seinerzeit gesehen haben und auch zum Teil natürlich dort erklärt worden ist in dem Buch des Daniel. So, was hat es auf sich, dass Sacharja nun dasselbe sieht wie Daniel? Was will Gott dem Propheten verdeutlichen durch diese Vision mit den vier Weltreichen? Und die Antwort finden wir in Vers 3 und 4. Lasst uns aufschlagen und lesen. Das heißt, lasst uns lesen. Wir haben das schon ja aufgeschlagen. Vers 3 lesen wir, und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Da sagte ich, was sollen die machen? Er sagte, das sind die Hörner, die Juda zerstreut haben, dass niemand sein Haupt aufheben konnte. Aber diese sind gekommen, um ihnen Schrecken einzujagen, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn über das Land Jerusalem erhoben haben, um es zu zerstreuen. Puh, ja, das hört sich wieder wie so ein Rätsel an, aber das ist eigentlich kein Rätsel. Es wird gesagt, diese sind gekommen so, und werden noch kommen und sie werden das Land Juda zerstreuen. So, diese Vision ist auch einfach zu erklären. Sie gehört zusammen mit dem, was wir in Vers 1 und 2 gelesen haben über die Hörner. Hier wird uns die Erklärung gegeben. Ja? Und diese Vision zeigt uns einfach darauf, auf diese Tatsache, dass die vier Weltreiche, die mächtigen, siegreichen, starken Weltreiche, ja, immer einen Gegner haben werden, der sie dann zurechtstutzt. Wir überlegen, okay, das ist interessant. Nun ja, schaut einmal, ein Horn ist schon majestätisch, er ist gewaltig. Aber ich habe noch nie einen Hammer von einem Schmied gesehen. Ich weiß nicht, sind das große Dinger? Ich habe keine Ahnung. Ja, so anscheinend ist das doch etwas Gewaltiges, dass ein Horn kaputt machen kann. Und das ist genau das Bild, das ist genau, worauf das Wort Gottes uns hier hinweist. Das Horn ist mächtig, aber wenn so ein Schmied kommt mit einem Hammer, daran kann ein Horn auch nichts tun, wenn dieser Hammer dann auf diesen Horn geschlagen wird. So, im Grunde genommen sieht Sacharja hier die andere Seite der Realität. Ja, auf der einen Seite haben wir diese vier Weltreiche, die Israel knechten und zerstreuen. Aber alle diese vier Weltreiche, so mächtig sie auch sind, sie werden untergehen. Das ist der Hinweis. Durch andere nachfolgende Reiche, die kommen werden. So, in einer gewissen Weise sind diese vier Weltreiche beides ein Horn in dieser Vision und dann natürlich auch ein Schmied, oder der mit einem Hammer kommt, ja, und dann das vorhergehende Reich zerstört. Der Hinweis ist aber dieser. Gott ist es, der ihnen, diesen Nationen, diese Rollen dann auch gibt. Entweder ein Horn zu sein, für die Zeit lang, oder dann der Schmied. So, Gott ist souverän. Das ist der Hinweis. Er verteilt die Rollen für die verschiedenen Nationen. So, was bedeutet das? Was bedeutet das? Nun, ich habe mich immer für Geschichte interessiert, ja. Das war mein Lieblingsfach gewesen in der Schule. Und zu seiner Zeit habe ich gedacht, ich sollte Geschichtslehrer werden, sowas ähnliches. Ich bin froh, ich bin es nicht geworden. Heutzutage mit den Schülern sich herumzuschlagen, das ist eine furchtbare Angelegenheit, ja. Aber es hat mich immer fasziniert, Geschichte zu studieren und vor allem herauszufinden, was ist es eigentlich gewesen, was eine Nation hochbringt. Ja, wie zum Beispiel Babylon, wie zum Beispiel Medo-Persien, wie zum Beispiel Griechenland unter Alexander dem Großen. Ja? Und das tun ja die Geschichtslehrer auch. Sie spekulieren oder sie schauen immer wieder, naja, was gibt einer Nation, einem Volk so diesen Vorteil vor allen anderen, sodass sie mächtiger werden und die anderen dann knechten können, was weiß ich. Einmal waren es mit Sicherheit Erfindungen gewesen, ja? Als zum Beispiel Eisen oder es herausgefunden worden ist, wie man Eisen bearbeitet und wie man aus Eisen Waffen macht, das war ein Vorteil gewesen. Eine Waffe, ein Schwert zum Beispiel, das aus Eisen ist, ist bei weitem mächtiger als ein Stein oder ein Stock. Ja? Und das hat dem Volk, das eben diese Innovation hatte, diese Erfindung gemacht hat, mit Eisen Vorteil gegeben. Von den Römern weiß man, dass sie zumindest am Anfang ihres Reiches, dass sie die Tugend der Selbstdisziplin hochgehalten haben. Und die Römer waren auch die besten Waffenhersteller und auch Kriegsstrategen. Sie haben es verfeinert. Sie haben es sich überlegt, wie können wir eine große Armee als eine Einheit bewegen. Ja? Und das haben die Römer beherrscht. Ja, sie wussten ganz genau, was sie zu tun hatten, wo sie angreifen müssen, wo sie zurückweichen müssen. Das haben sie, diese Kriegsstrategie, haben die Römer so fein entwickelt. Und deshalb waren sie so erfolgreich gewesen auf dem Schlachtfeld. Sie haben ganz genau gewusst, dass die Versorgung der Armee sehr wichtig ist. Leute wollen essen. Wie bringen wir zu einer Armee, die wer weiß wie viele Kilometer weit weg ist, wie bringen wir zu dieser Armee die Nahrung? Was haben die gemacht? Die haben Straßen gebaut. Die haben die Straßen durch das ganze Römische Reich gebaut. Warum? Damit einmal die Armeen gut drauf und schnell drauf gehen konnten, dahin, wo gerade Not war, dass sie sein sollten, und für die Versorgung. Und sie haben dafür gesorgt, dass diese Straßen dann bewacht worden sind, dass nicht jemand kam und die Straße dann kaputt gemacht hat. Und seit den Römern haben wir zum Beispiel in Deutschland die Autobahnpolizei, die darauf aufpasst, dass da keiner zu schnell fährt und so weiter und so weiter. So diese Dinge haben also Römern den Vorteil gegeben über andere Nationen, sodass sie dann die damals bekannte Welt geherrscht haben. Ihr Lieben, es ist schon richtig und das sind auch manche andere Dinge, die wir erwähnen können im Zusammenhang dessen, was wohl eine Nation hochbringt. Aber, und das ist es, was zum Beispiel die Geschichtslehrer nicht beachten, wenn ein Geschichtslehrer nicht beachtet, dass Gott eigentlich dafür zuständig ist, dass eine Nation hochkommt oder niederfällt, dann kann er diese oberflächlichen Antworten geben, ja? Aber er weiß eigentlich den wahren Grund nicht, dass Gott in seiner Souveränität über diese Dinge steht, ja? Und das ist genau, was Apostelgeschichte 17 uns aufzeigt, dass Gott es festlegt, wie lange jedes Volk bestehen soll. Ist das die Realität oder denke ich mir was aus? Gott ist derjenige, der über diesen Dingen steht. Wir können natürlich die Erfindungen nennen und den Selbstdisziplin, was weiß ich, aber schlussendlich ist es Gott, der eine Nation hochbringt oder eine Nation untergehen lässt. Und das ist nichts Neues für uns. Ja, wir lesen das immer und immer wieder in dem Worte Gottes. Zum Beispiel in Daniel 2, Vers 21 wird gesagt, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Ja, übrigens, das hat Nebukadnezar gesagt. Ja. Interessant, dass er diese Einsicht hatte, dass Gott tatsächlich souverän ist. Daniel 4, Vers 14. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von dem Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und gibt, wem er will. Ganz klarer Hinweis. Ja? So, das ist das Wort Gottes. Ganz klar wird uns diese Realität erklärt. Gott ist souverän. Aber was manche vergessen, auch interessanterweise, was viele in der Gemeinde vergessen, ist, dass ein bestimmtes Prinzip unter manchen anderen sehr, sehr wichtig ist im Zusammenhang dessen, was wir eben gesagt haben, dass Gott eine Nation hochkommen lässt oder niedergehen lässt. Was ist dieses Prinzip? 1. Mose 12, Vers 3. Das ist das ewige Wort Gottes, das ist die ewige Verheißung Gottes, die wir alle sehr gut kennen. Die Gott seiner Zeit wem gegeben hat? Abraham. Was sagt Gott? Er sagt, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja? Und in Sacharja 2, Vers 12, das werden wir gemeinsam noch studieren, sagt Gott selbst im Zusammenhang des Volkes Israel Folgendes. Er sagt, wer euch antastet, der tastet was? Mein Augapfel an. Ja, ich werde, wenn wir soweit sind, darüber mehr sagen. Aber wir kennen diese Stelle. Ja? Und wir verstehen ganz genau, was Gott hier sagt. Ist das die Wahrheit auch heute noch? Ja. Das ist, was wir sehen in der Menschheitsgeschichte. Die Nationen, die Israel belagert haben, zerstreut haben, sich gegen Israel erhoben haben, waren für eine Zeit lang gewaltig gewesen, ja? sind aber von Gott doch bestraft worden schlussendlich, weil, wir haben darüber auch in vorhergehenden Predigten gesprochen, als sie über das Maß geschlagen haben und die Aufgabe, die Gott ihnen anvertraut hat, sein Volk zu züchtigen, ja, als sie über die Stränge geschlagen haben und dann sich richtig an Israel ausgetobt haben und das konnte Gott nicht zulassen. So, das, was wir eben gesagt haben im Zusammenhang der Verheißungen Abraham, das stimmt für die Weltreiche der Antike. Wir sehen das ganz deutlich in der Geschichte. Wie ist es heute? Ist genauso. Ist genauso. Ich erinnere uns an die drei Kriege, die Israel geführt hat, 1948, 67 und 73. Die arabischen Nationen, die sich gegen Israel erhoben haben, dreimal, ja, die Arabische Liga haben sie sich genannt, sie waren weit besser ausgerüstet als Israel. Sie waren zahlreicher, es war eine Übermacht gewesen und trotzdem konnten sie Israel nicht besiegen. Wie will man das heute erklären? Man kann das nicht erklären, ja, weil es ein Wunder Gottes gewesen ist, das im Zusammenhang eben dieser Verheißung an Abraham steht. Und schaut euch mal die Länder heute an, die in dieser arabischen Liga gewesen sind. Zum Beispiel Syrien. Wie sieht es heute in Syrien aus? Habt ihr die letzten Nachrichten geguckt? Habt ihr geschaut, was in Syrien alles abgeht, was da für ein Chaos ist? Ja. Denken wir an Libanon. Libanon, seinerzeit wurde die Schweiz des Mittleren Ostens genannt. Es war schön, es war stabil gewesen politisch. Wie sieht Libanon heute aus? Es ist ein Chaos. Es ist ein Chaos. Wie ist es mit Irak? Irak hat sich nicht erholt nach dem Krieg. Ja, man hört nicht allzu viel, aber so berühmt sieht es da auch nicht aus. Wie sieht es in Iran aus? Politischen Unruhen und so eine Regierung wie Iran hat, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Ja? Das sind alles Nationen gewesen, die sich gegen Israel erhoben haben und zum Teil noch sich erheben, bis sie eins so richtig auf den Deckel kriegen. Denken wir an Ägypten. Ja, man hört nicht viel von Ägypten, aber ich möchte euch etwas vorlesen, was ein bestimmter Robert Springborg geschrieben hat. Er ist Professor für internationale Politik. Er sagte, er hat letztes Jahr über Ägypten geschrieben und er schreibt Folgendes. Unter dem Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ist Ägypten zu einem Bettlerland geworden. Bettlerland. Stellt euch mal vor. Und so können wir weitermachen mit anderen arabischen Staaten, die gegen Israel angegangen sind. Und die Schrift sagt ganz klar, übrigens, habt ihr miterlebt, was ist das gestern passiert oder vorgestern in Sudan? Der Putsch in Sudan? Der Putsch in Sudan ist deshalb unter anderem angestachelt worden ist, weil der sudanesische Präsident zurzeit mit Israel kooperiert. Und die Rebellen, die gegen die Regierung jetzt, da wird geschossen, in der Hauptstadt Khartoum, ja, sind schon einige Leute umgebracht worden und das ist ein Bürgerkrieg. Ja. Die Rebellen sagen, wir wollen nicht, dass Sudan mit Israel kooperiert. Ja. Und deshalb wollen sie die Regierung stürzen, um dann eben auch diese neue Politik des Landes umdrehen und sie wollen gegen Israel sein. Aber 1. Mose 12, Vers 3 steht so für alle Zeit. Sogar für das Millennium ist das richtig. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter werden. Gottes Wort hat sich bewahrheitet, ihr Lieben. Israel hat seit 1948 acht Kriege geführt, acht, gegen diese arabischen Staaten und alle acht haben sie gewonnen. Letzten Montag war das gewesen, der Premierminister Netanyahu hat Folgendes gesagt, angesichts der Angriffe, die von Syrien kommen, aus Lebanon kommen und aus den palästinensischen Gebieten kommen. Er sagte, wir werden unsere Feinde besiegen. Und er ist nicht überheblich, wenn er das sagt. Er ist biblisch, weil das Wort Gottes genau das sagt. Ja? Israel wird schlussendlich alle seine Feinde überwinden und das Reich des Messias wird von Jerusalem aus ausgehen. Ja? Jerusalem wird die Hauptstadt des messianischen Reiches sein. Das ist, was Gott versprochen hat. Und es ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hört ihr nicht so viel davon, aber für mich persönlich ist es erschreckend zu sehen, dass in vielen Gemeinden heute diese anti-israelische Stimmung herrscht. Ja? Man ruft auf gegen Israel oder Israel zu boykottieren, weil es eine Besatzungsmacht ist im Land. Und man stellt sich damit praktisch auf die Seite der Feinde. Und das ist für mich nicht nur unverständlich. Ihr Lieben, wenn man die Bibel liest, wenn man die Bibel ernst nimmt, wie kann man so handeln? Wie kann man so denken? Wie kann man so selbst predigen in einer Gemeinde? Das ist doch dämonisch. Und das zeigt mir auch ganz deutlich, dass Prediger und Gemeindeglieder die Bibel nicht mehr lesen. Keine Ahnung mehr haben, was im Alten Testament steht, was Gott verheißen hat, was verheißen wird, gerade auch im Zusammenhang des Millenniums. Na kommen Sie mit Ihren interessanten Gedanken. Ja, lass uns Israel boykottieren. Es ist eine Besatzungsmacht. Stellt euch das mal vor. Das ist nicht nur unverständlich, das ist angstmachend. Ja? In einer ernsten Gemeinde, die die Bibel tatsächlich als das sieht, was es ist, Gottes Wort, kann so etwas nicht vorkommen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch diese positive Beispiele von Nationen und Völkern, die sich zu Israel stellen und dann tatsächlich von Gott gesegnet werden. Eins will ich nennen und dann zur Landung ansetzen. Es gibt in Israel einen arabischen Ort, mitten in Israel, eine arabische Stadt, die heißt Abu Ghosh. Und dieser Ort oder diese Stadt befindet sich genau auf dem Weg zwischen dem Ben-Gurion-Flughafen und Jerusalem. So, wenn man vom Ben-Gurion-Flughafen nach Jerusalem fährt, ist das ein Ort, den man dann dort sieht oder vielleicht sogar besuchen kann, wenn man Freude hat. Es ist eine arabische Stadt heute, die seinerzeit von einem Gangster, Abu Ghosh, gegründet worden ist. Und viele der Einwohner heute heißen auch in diesem Ort Ghosh. Ja, das ist ihr Familienname. So, das sind die Nachkommen dieses Abu Ghosh. 1948 beschloss dieser Ort, damals war das ein Dorf gewesen, sie wollen nicht gegen Israel angehen. Sie wollen nicht gegen Israel kriegen, sondern mit Israel kooperieren. Und heute ist das eine blühende Stadt, eine sichere arabische Stadt. Im Vergleich zu vielen Städten im palästinensischen Gebiet, die im Chaos, die im Müll versinken, ja, wo man seines Lebens nicht sicher ist, wenn man da reinkommt. Übrigens, und ich habe das nachgeguckt, Saudi-Arabien war nie ein Teil der Arabischen Liga gewesen gegen Israel. Ganz im Gegenteil. Sie haben sogar Israel bei manchen militärischen Aktionen beigestanden. Kein Wunder, dass Gott sie segnet. Ich meine, es ist ein muslimisches Land, aber zumindest ist es stabil. Keine Armut, ist kein Chaos. Sehr interessant zu sehen. So, was ist die Lektion, die wir heute studieren, diese zweite Vision des Sacharja lernen? Erstens, ja, für uns als Menschen des Glaubens, für uns als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, ist es hilfreich zu wissen, dass Gott, unser Vater, die Weltgeschichte in seiner Hand hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, man liest Nachrichten, man sieht dies und jenes, was auch in unserem Land passiert. Und wir fragen uns, was ist das? Was ist das? Ja? Warum passieren diese Dinge? Warum werden bestimmte Dinge so gepusht, nach vorne gedrängt, ja, die überhaupt keinen Sinn machen? Ihr Lieben, hat Gott diese Dinge auch in der Hand, dass das passiert? Ich bin mir sicher, das, was wir sehen, auch in unserer Kultur, auch in unserem Land, ist etwas, was Gott zulässt und er verfolgt damit ein Ziel. Die Weltgeschichte, ihr Lieben, geht auf einen Gipfelpunkt zu. Und dieser Gipfelpunkt ist was? Es ist der Tag des Herrn und der Gipfelpunkt oder der Höhepunkt dieses Gipfelpunktes des Tages des Herrn ist die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die zweite sichtbare Wiederkunft unseres Heilandes Jesus Christus. Ja, wenn er auf diese Erde kommt, wenn er richten wird, das erste Gericht, das Gericht vom Weißen Thron wird später sein, und wenn er sein Reich aufbaut. Und genau darauf, darauf läuft die Weltgeschichte zu. Und ich denke, dass auch, vielleicht sollte ich nicht denken, vielleicht kann ich sagen, ich weiß es, das, was in Sudan geschieht, ist auch ein Plan Gottes, weil schlussendlich Sudan mit ein Land sein wird, das gegen Israel anrücken wird, mit Iran zum Beispiel und wahrscheinlich auch Russland oder Türkei. So, unsere Welt, ihr Lieben, ist nicht ein Spielball von Gut und Böse. Ja? Die Bibel versichert uns, dass die Geschichte der Menschheit in der Hand Gottes liegt. Er lässt Völker hochkommen, er lässt die Völker untergehen. Ja? Und das ist ein Wissen, das uns Zuversicht geben muss. Ja? Was uns friedevoll stimmt, selbst angesichts dieses Chaos, das wir in unserer Welt haben. Lasst euch keine Angst einjagen von den Medien, sondern klammert euch fest an Jesus Christus. Liest die Heilige Schrift, liest die Bibel. Lasst euch von dem Worte Gottes mehr beeinflussen als von den Nachrichten. Ja? Es ist ja so, dass wir auch als gläubige Menschen nicht von Not bewahrt werden. Werden wir von Not bewahrt? Wir werden nicht bewahrt. Ja? Wovor werden wir bewahrt? Wir werden vor dem Zorn Gottes bewahrt. Und das ist etwas Furchtbares, wenn man in den Zorn Gottes hineinkommt. Und davor werden wir bewahrt, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Zweitens, ihr Lieben, wenn Gott derselbe ist, gestern, heute und in der Ewigkeit, dann gilt das, was seinerzeit Gott Abraham gesagt hat, auch heute. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und das soll für uns zumindest diese Realität sein. Wenn Jesus sagt, wenn Jesus unser Herr sagt, liebt eure Feinde. Hat das Jesus gesagt? Er hat, wir wissen das. Tut wohl denen, die euch hassen. Hat das Jesus gesagt? Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Ihr Lieben, wir haben Menschen in unserem Leben, wo wir sagen, oh, ja, ich kann den nicht ausstehen oder was weiß ich. Wir haben Menschen, die uns unangenehm sind. Aber Jesus sagt, betet für die, die euch misshandeln. Und das ist genau, wie wir leben müssen. Ja, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wir haben unseren eigenen Stolz. Ja, wir müssen das zur Seite räumen. Wir müssen darauf hören, was Jesus uns sagt und wir müssen nach diesen Dingen, die Jesus uns aufzeigt, auch leben. Die Wahrheit ist diese. Ihr Lieben, wir sollten keine Zeit haben, irgendjemanden zu boykottieren. Wir können nicht unsere Regierung boykottieren, weil wir denken, oh, das ist, stimmt mit dem überein, nicht überein, was ich glaube. Was sollen wir mit unserer Regierung tun? Wir sollen für sie beten. Das ist, was Jesus sagt. Ja? Wir wissen eins, die Welt bleibt die Welt. Wir gehören einem anderen Reich an. Ja? Und deshalb werden wir herausgefordert, ganz anders zu leben als die Welt. So die Dinge, die einen Weltmenschen beeinflussen, ja, lenken, die spielen für uns keine Rolle. Für uns spielt das eine Rolle, was das Wort Gottes uns sagt, wie wir leben sollen. Und wiederum, die Wahrheit ist doch die, was haben die Menschen, die ohne Jesus Christus leben, zu erwarten in der Ewigkeit? Habt ihr euch das mal überlegt, was sie erwartet? Das ist doch schrecklich, was das Wort Gottes sagt. Deshalb sollen wir für sie beten, dass sie Buße tun, dass sie sich Jesus Christus anvertraut und gerettet werden aus ihrer Sünde und dann auch vor dem Zorn Gottes bewahrt werden. So, wir als Menschen Gottes, als Nachfolger des Herrn Jesus Christus, diese Realitäten, die ich uns angesprochen habe, mit denen, auf die ich uns heute hingewiesen habe, ich sollte das so sagen, die müssen uns einfach noch dankbarer stimmen. Ja, noch mehr in die Anbetung Gottes treiben. Und nicht nur das, sie müssen uns ermahnen und ermutigen in unserem Dienst für Jesus Christus. Was meint Dienst? Es meint, dass wir beten, ja, zum Beispiel für unsere Geschwister, die gerne kommen würden, aber nicht können. Dass wir für unsere Gemeindeleitung beten, für die Autorität, dass wir für unsere Regierung beten und, für Mission beten, für Menschen beten, besonders die Jesus noch nicht angenommen haben. Ja, und das muss uns am Herzen liegen, genauso zu leben. Ja, nicht für uns selbst. Wir haben eine andere Perspektive. Ja. Ihr Lieben, und ich hoffe, dass das durchdringt in unser Herz und wir ergriffen werden von diesen Realitäten, auf die uns die Heilige Schrift weist. Zum Beispiel, dass Gott absolut souverän ist. Zum Beispiel, dass wir eine gewaltige Zukunft vor uns haben in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, dass diese Dinge uns dann natürlich auch ermutigen, richtig zu leben in der Zeitlichkeit. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.